Problem dort ist einfach, dass man halt immer noch auf der einen Seite Biodiversitätsförderungsbeiträge auszahlt, also gute Programme hat, oder, die absolut in unserem Sinn sind, auf der anderen Seite immer noch ganz massive schädliche Subventionen hat. Also auf der einen Hand gibt der Bund etwas Gutes, oder, für die Biodiversitätsförderung, auf der anderen Hand hat der gleiche Bund Regulierungen, die wieder Biodiversität zerstören. Also ganz ein konkretes, einfaches Beispiel: Wenn der Bund Fleischwerbung mitfinanziert, dann ist er verantwortlich für die Massentierhaltung, die wir haben in der Schweiz an vielen Orten, an der Überproduktion von Fleisch und Milch in der Schweiz, und schädigt natürlich wieder Biodiversität. Und das ist eigentlich die Schizophrenie an diesem ganzen System.
Hallo und herzlich willkommen zu «Tier und Haltung», ein Podcast von der Tierrechtsorganisation «Tier im Fokus». In rund zwei Wochen, am 25. September, stimmt die Schweiz über die Initiative gegen Massentierhaltung ab. Die Initiative fordert unter anderem eine tierfreundliche Haltung und Unterbringung für alle Nutztiere in der Schweiz, dass sie Zugang ins Freie haben und dass die maximale Gruppengröße pro Stall reduziert wird. Immer am Freitag reden wir in diesem Podcast mit einer Fachperson über einen Aspekt der Massentierhaltung in der Schweiz. Heute zu Gast ist der Marcel Liner. Er ist verantwortlich für das Thema Landwirtschaftspolitik bei ProNatura. Mit ihm will ich über die Biodiversitätskrise reden. Inwiefern hat sich die Artenvielfalt in der Schweiz in den letzten 100 Jahren verändert? Wie setzt sich die Politik für die Biodiversität ein? Und was hat das alles mit der Nutztierhaltung zu tun? Ich bin Kathrin Hiss, Radiojournalistin und Produzentin von diesem Podcast, und wünsche euch viel Spass mit «Tier und Haltung», Episode 13. Hallo Marcel, willkommen im Podcast.
Hallo Kathrin, freut mich, da zu sein.
Biodiversität, das ist ja die biologische Vielfalt auf einem gewissen Gebiet. Jetzt kann man sagen, okay, es ist schön, wenn man zum Beispiel eine Wiese hat mit ganz vielen unterschiedlichen Pflanzen, mit unterschiedlichen Blumen. Besser als ein Rasen, sieht es auf jeden Fall aus. Aber warum ist die Biodiversität darüber aus auch wichtig für die Welt?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Da könnte man sehr lange darüber reden, weil es ist eigentlich das Fundament des gesamten Lebens auf dem Planeten. Biodiversität ist Leben. Das Leben ist eine Interaktion von unglaublich vielen Lebewesen, von den Bakterien, Pilzen, Algen, also Sachen, die wir nicht einmal sehen, bis und mit eben zu früher einmal Dinosaurier auf dieser Erde. Oder heute sind es Elefanten oder auch nur eine Kuh, die 600 Kilo schwer kann sein. Oder? Also, und das Leben auf dieser Erde, das aufeinander angewiesen ist, zusammen mit der Photosynthese, also das Produzieren von Sauerstoff auf dieser Erde, ist eigentlich ein Wunder. Und von dem her ist es eine unglaubliche Arroganz eigentlich, wie wir als Menschen mit dieser Biodiversität umgehen, weil die Wissenschaft eigentlich schon lange uns sagt, dass die Biodiversität sehr stark gefährdet ist, dass wir in allen Bereichen Abnahmen haben, massive Abnahmen haben von Arten aber auch von Menge von den Lebewesen. Ich kann ein Beispiel sagen bei den Reptilien oder bei den Amphibien, oder? Frösch, wir haben immer weniger Reptilien und Amphibien in der Schweiz. Und das ist eben nicht nur dort so, sondern es ist überall so. Und gleichzeitig haben wir eine ganz massive Zunahme, da gibt es ja spannende Zahlen, die kürzlich rausgekommen sind, von der gesamten Biomasse der Nutztiere auf dieser Erde, wo heutzutage die Nutztiermasse ein x-faches grösser ist als die Masse der übrigen Säugetiere. Und wenn man so Zahlen sieht von der Wissenschaft und die Entwicklung sieht, ist das enorm besorgniserregend. Also wir von ProNatura reden von einer Biodiversitätskrise in der Zwischenzeit, weil die Faktenlage die wissenschaftlich in dermassen klar ist. Also wir haben nicht nur eine Klimakrise, sondern wir haben eben auch eine Biodiversitätskrise. Und Klimakrise und Biodiversitätskrise sind miteinander verknüpft. Also je schlimmer, sage ich schlimmer im Anführungs- und Schlusszeichen als Begriff, es um Klima geht, desto schlimmer geht es auch der Biodiversität und umgekehrt. Schlimmer im Sinn von all die Auswirkungen, die wir im Moment sehen, oder? Mit letztes Jahr sehr nass, das Jahr sehr trocken, nur in der Schweiz, oder? Irgendwie habe ich gehört, ja, müsste man noch verifizieren, ob das stimmt. Es war seit 500 Jahren in Europa der trocknendste Sommer, oder? Und die Wissenschaft hat uns das schon länger gesagt, oder? Und trotzdem geht es so weiter. Und wenn man sich wirklich intensiv damit befasst, ist das enorm besorgniserregend, was im Moment abgeht. Man kann es auch positiv formulieren und sagen, es ist unglaublich spannend, in dieser Zeit zu leben, weil es hat ja einen Grund, wieso dass wir daher gekommen sind, wo wir jetzt sind, mit der ganzen Industrialisierung, die auch sehr viele Vorteile gebracht hat. Wir sind da in einem Studio drin, was es ja noch vor 100 Jahren so nicht hätte gegeben. Und es ist toll, in diesem Studio können sein mit dir. Aber ja, es hat einfach immer auch eine Schattenseite und die Schattenseite wird immer wie grösser.
Werfen wir doch mal einen Blick auf die Biodiversität in der Schweiz. Inwiefern hat sich die in den letzten, sagen wir, etwa 100 Jahren verändert?
Die Biodiversität in der Schweiz hat sich sehr stark verändert durch den menschlichen Einfluss. Das fängt dort an, dass wir die Landschaft gestaltet haben. Wir haben ein Siedlungswachstum, das enorm ist. Wir reden immer noch von dem Bodenverbrauch von einem Quadratmeter pro Sekunde, wo jede Sekunde verbaut wird in der Schweiz. Wir haben die Landschaft, die gestaltet wird mit Strassen, mit Güterwegen, noch und noch, oder? Also die Zerschneidung von der Landschaft. Wir haben einen sehr starken Einfluss über die Luft, also unser Wirtschaften, sei es der Verkehr, sei es die Siedlung, sei es aber eben auch die Landwirtschaft, hat einen Einfluss auf was ausgestoßen wird. Wir kommen sicher noch zum Thema Stickstoff- und Ammoniakbelastung, die nachher wieder zurückkommt auf das Kulturland, auf den Wald, auf alle Schutzgebiete. Wir haben Flüsse begradigt und wir haben unglaubliche Flächen, vor allem trainiert. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, der vielen Hörerinnen und Hörern nicht bekannt ist. Sehr viele Landwirtschaftsflächen in der Schweiz sind trainiert. Trainiert heisst, wir hatten, eben vor 100 Jahren hast du gesagt, gerade im Rahmen des Zweiten Weltkriegs, sehr viele Flächen Röhren eingelegt, wo man das Wasser hat abführen lassen, wo man Flächen hat bewirtschaftet gemacht für die Landwirtschaft. Also wenn man jetzt Ackerbau betreiben, der früher nicht ackerbaulich bewirtschaftbar war. Das beste Beispiel ist das grosse Seeland, das grosse Moos, das Dreiseeland mit den Moorböden, wo es nicht landwirtschaftlich nutzbares Gebiet war, wo man sehr viele Probleme hatte mit Überschwemmungen. Und heute im sogenannten Gemüsekammer der Schweiz ist aber auf Kosten vom Klima, weil man natürlich die Moorböden, die organischen Böden abbaut durch die intensive Bewirtschaftung. Das CO2 geht in die Luft und ist ein Treiber, ein ganz starker Treiber von der Klimakrise.
Wenn wir den Verlust von Biodiversität vielleicht mit einem Tier verkörpern könnten, könntest du uns so beispielhaft erzählen, wie es einer Spezies in der Schweiz in den letzten 100 Jahren gegangen ist?
Ich kann den Schmetterling nehmen. Es ist jetzt nicht einer, der gerade sehr stark gefährdet ist, aber es ist der, den man vielleicht auch sehr gut kennt, weil es ein sehr schöner Schmetterling ist, der Schwalbenschwanz. Wunderbare Farbzeichnung auf seinen Flügel. Wenn man heute im Sommer, gerade so im Mai, wenn die Blumenwiesen eigentlich da sollten sein, durch die Landschaft durchläuft, durch das Kulturland durchläuft, aber auch im Siedlungsgebiet durchläuft, dann hat man wirklich Glück, wenn man noch einen Schmetterling sieht. Und das ist natürlich früher ganz anders gewesen. Also da ist man umgeben gewesen, gerade in den Sommermonaten natürlich. Frühling, Sommer bis in Herbst rein von Schmetterlingen. Oder? Also der Schwalbenschwanz war eigentlich da gewesen. Der hat seinen Lebensraum gehabt, den hat man über die ganze Schweiz gefunden. Der war im Mittelland da gewesen. Heute muss man den Schwalbenschwanz suchen. Ich weiss nicht, Kathrin, wenn du das letzte Mal Schwalbenschwanz hast gesehen. Von dem her, ja, oder die Hörerinnen und Hörer, wenn hat er das letzte Mal Schwalbenschwanz gesehen? Das ist so ein Beispiel, um zu zeigen, ein Schmetterling, der immerhin heute noch relativ häufig vorkommt, ist aber schon jetzt für viele Menschen einfach diesen Sommer auch nicht sichtbar gewesen. Und das ist so ein Zeichen von dieser Abnahme von dieser Biodiversität.
Kannst du nur dir erklären, wie dieser Schwalbenschwanz aussieht?
Also ein Schwalbenschwanz ist so ein hellgelber Schmetterling, der Pünktchen drauf hat, blaue Pünktchen, schwarze Ränder im Flügel entlang. Schwalbenschwanz kommt von einer sehr schönen Raupe, oder? Schlüpft aus dem Ei raus, ist ganz klein, fast nicht sichtbar und wird nachher fast zu einer klein fingerdicken Raupe, grün, mit orangen Strichen oben durch. Ist die Raupe sehr schön und eben der Schmetterling selber sehr schön. Farbig zeichnet, sehr auffällig, wenn man ihn sieht.
Marcel, du bist ja Leiter Landwirtschaftspolitik bei ProNatura. ProNatura schreibt, dass die Schweiz die drittintensivste Landwirtschaft betreibt in Europa nach Holland und Dänemark. Was meint ihr damit?
Also mir ist wichtig, zuerst mal zu sagen, dass wir vom Sektor Landwirtschaft reden. Also wir schauen nicht den einzelnen Betrieb an, wo es sehr gute Betriebe gibt, wunderbare Biobetriebe in der Schweiz, die sehr vorbildlich wirtschaften. Wir schauen den Gesamtsektor an. Und wenn wir den Gesamtsektor anschauen, dann ist es so, dass bezüglich Viehdichte, also Grossvieheinheiten ist der Fachbegriff, GVE, die Schweiz eben nach Holland und Dänemark an dritter Stelle liegt. Oder auch bezüglich Ammoniakbelastung, das ist ein Gas aus der landwirtschaftlichen Produktion, also von der Viehwirtschaft her, an dritter Stelle liegt. Von dem her kann man wirklich sagen, wenn man Zahlen anschaut, eine sehr intensive Landwirtschaft. ist natürlich auch so beim Ackerbau. Wobei dort gibt es natürlich grundsätzlich auch in anderen europäischen Ländern einen intensiven Ackerbau. Die Pestizidbelastung ist auch sehr hoch, das sieht man am Grundwasser, am Grundwasserbelastung. Mit Pestiziden oder Oberflächengewässern, die stark pestizidbelastet sind, kommt insbesondere aus Kulturen wie Herdöpfel oder Maisanbau mit Herbizid oder halt auch die ganzen Spezialkulturen wie Obstbau, Bärenkulturen oder der Weinbau.
Du hast schon angesprochen, neben den Pestiziden und Herbiziden, die im Ackerbau gebraucht werden, ist vor allem das Ammoniak ein Problem, das Ammoniak, das entsteht bei Nutztierhaltung. Kannst du uns kurz erklären, was Ammoniak ist, wie entsteht zum Beispiel?
Ammoniak ist ein giftiges Gas. Und es ist eigentlich sehr interessant, wenn man es von der chemischen Seite anschaut. Ammoniak ist ein mikrobieller Prozess. Also man muss sich vorstellen, dass die Schweizer Landwirtschaft sehr stark importabhängig ist von Futtermitteln, um unsere Nutztiere zu füttern. Das heisst, es wird 1 Million Tonnen Futtermittel in der Schweiz importiert. Es wird natürlich aber auch Dünger importiert, Stickstoffdünger importiert. Wenn man Stickstoffdünger importiert, das geht natürlich direkt in den Boden, oder? Es gibt mikrobielle Prozesse. Da gibt es vor allem Lachgas und Nitrat, ist dort das Problem. Aus dem Kraftfutter, aus der grundsätzlich hohen Futterlast für Tiere, geht das in die Verdauung von der Kuh, wird nachher als Kot ausgeschnitten von der Kuh. Der Kot in Kombination mit dem Urin ist eigentlich das, was nachher zu diesem mikrobiellen Prozess führt. Das heisst, gerade eben auf dem Stallboden innen oder in einem Laufstall innen, draussen auf dem Betonboden, gibt es nachher einen Prozess, wo Ammoniak produziert wird aus den Inhaltsstoffen, aus dem Kot und aus dem Urin. Das Ammoniak ist ein flüchtiges Gas, das geht in die Luft, wird nachher wieder irgendwann abgewaschen durch den Regen oder einfach durch den Wind verbreitet oder in andere Gebiete hinein, kommt wieder auf den Boden, geht in den Wald hinein, lagert sich ab, wird abgewaschen, geht in den Boden hinein und führt nachher dort zu Versauerungseffekten. Also das Ammoniak als Gas nachher im Wasser wieder hat Versauerungseffekte, nehmen wir den Wald, oder? Ist nachher im Waldboden innen das Ammoniak ausgewaschen, nachher im Boden innen und führt zum Beispiel zu einer Versauerung von den Böden, von einem Waldboden. Ganz konkret beim Wald beeinträchtigen das Mykorrhiza-Pilze, die eine Symbiose eingehen mit den Wurzeln vom Waldboden. Wenn die Mykorrhiza-Pilze geschädigt werden, hat natürlich nachher auch der einzelne Baum ein Problem. Das ist so ein bisschen kurz und ganz einfach dargestellt, der Kreislauf vom Ammoniak, der natürlich in der Realität etwas komplexer ist.
Das waren jetzt die Auswirkungen mal auf den Waldboden. Was bedeutet aber das Ammoniak für Boden und für die Organismen, die drinnen leben, jetzt zum Beispiel beim Ackerland oder einfach sonst in der Umgebung von einem Nutztierbetrieb?
Also genau, vielleicht noch, oder das geht ein bisschen das rein, aber es geht noch ein bisschen anderen Fokus rein. Was heisst jetzt das für Biodiversität, oder? Und für Biodiversität heisst das, Ammoniak ist ein Dünger, also hat eine düngende Wirkung. Das heisst, 10 bis 30 Mal mehr Ammoniak kommt also auf den Boden durchschnittlich gesehen, immer durchschnittlich gesehen, über die Schweiz über gesehen, als eigentlich natürlich sonst das der Fall wäre. Also es gibt immer einen gewissen Ammoniak-Eintrag aus der Luft, der normal ist. Also die Landwirtschaft könnte dort nicht mit null unterwegs sein, außer man würde wirklich komplett auf Tierhaltung verzichten und komplett auf Mineraldünger verzichten und alles. Der Eintrag ist viel höher, als er normal wäre und es gibt ganz viele Pflanzen, und das ist jetzt eben der Verlust von der Biodiversität zurückgeführt auf den Ammoniak, ganz viele Pflanzen, die eben nicht gerne viel Nährstoff haben, sondern eine extensive Wiese, eine Wiese, die sehr viele Blumen drauf hat, eine Blumenwiese, wo eben die Schmetterlinge drin sind, die wir vorher davon geredet haben, hat nicht gerne den Ammoniak aus der Luft, weil der Ammoniak hat eine düngende Wirkung und das hat einen Einfluss auf die Artenzusammensetzung dieser Wiese. Die Wiese wird eintöniger, es sind Arten, die nachher dort nicht mehr leben können, Blumen, die nachher dort keinen Lebensraum mehr haben. Weniger Blumen heisst weniger Nahrung für die Lebensmittel, weniger Nektar, oder? Das ist nachher der ganze Kreislauf, was auslöst, oder? Das heisst, Ammoniak führt zu einer Überdüngung, die Überdüngung führt zu einer anderen Zusammensetzung von der Wiese, eine Verarmung von der Wiese. Die Verarmung von der Wiese führt nachher dazu, dass ganz viele Tiere, die eigentlich einen Lebensraum hatten, mit diesen Blumen, mit diesen Kräutern in dieser Wiese innen, der Lebensraum fehlt. Und dann sind sie natürlich auch nicht mehr da.
Und ist die Überdüngung durch das Ammoniak ein nachhaltiges Problem für den Boden? Oder wird es mit der Zeit, angenommen würde jetzt der Ammoniak-Ausstoss massiv zurückfahren, würde es mit der Zeit wieder besser werden?
Das ist eine ganz gute Frage, das müsste man, glaube ich, einen Wissenschaftler fragen. Ist die ganze Biodiversitätskrise, in der wir drinnen sind, wäre die in dem Sinn auch wieder rückgängig machbar? Weil wir sind schon sehr weit dort drinnen, jede Art, die wir bis jetzt schon verloren haben, die haben wir verloren. Und wir sind dran, dass wir ich weiß jetzt nicht, ob es täglich ist, jetzt habe ich jetzt Zahlen gerade nicht aktuell, aber jedes Jahr kann man sicher sagen, verlieren wir Arten in der Schweiz, oder? Ich würde sogar sagen, es ist auch täglich, weil wir sind uns gar nicht bewusst, was wir für eine Artenvielfalt haben in der Schweiz. Ich kann ein Beispiel nehmen, das Grundwasser, oder? Es ist, glaube ich, den wenigsten Leuten bekannt oder bewusst, dass im Grundwasser innen ein Leben besteht. Also das Grundwasser, das uns das Trinkwasser liefert, zu einem grösseren Teil, ist belebt. Und das Leben dort drinnen, das ist für uns wichtig und das ist für uns wertvoll, weil das Leben dort drinnen, die Tierli, die reinigen das Grundwasser, die schauen, dass die Poren durchlässig sind. Die ernähren sich ja auch von den Stoffen, die im Grundwasser drinnen sind, von organischen Materialien. Und wenn Pestizide über das Grundwasser reinkommen oder eben Nitrat reinkommt ins Grundwasser, Nitrat, das vom Stickstoff herkommt, von einem höheren Düngereinsatz herkommt, dann beeinträchtigt das Leben im Grundwasser. Und im Grundwasser hat man noch nicht mal herausgefunden, wie viele Arten dort überhaupt leben. Das ist jetzt nur ein Lebensraum. Wir vermuten, dass dort 50'000 bis 100'000 Arten drinnen können Lebensraum haben. Oder? Also wir haben noch nicht mal verstanden, bis in der heutigen Zeit, was eigentlich nur das Grundwasser alleine für einen Lebensraum ist. Und durch diese massiv Beeinträchtigung mit all den Stoffen, die ins Grundwasser reinkommen. Das heisst, da ist ein Prozess im Gang, wo ich das Gefühl habe, aber eben, das müssen wir jetzt wirklich einen Wissenschaftler fragen, was er dazu sagt, wo ganz schwer wieder so rückgängig machbar ist, wie es eben halt vor 100 Jahren war. Aber man kann es stoppen und man kann es verbessern und man kann schauen, dass man nicht irgendwie noch weiter in das Drama reingeht, wo wir schon drinnen sind.
Ja, die Schweizer Landwirtschaft verändert sich ja konstant. Ein grosses Thema, der sogenannte Strukturwandel. Im Schnitt gibt es etwa 1'000 landwirtschaftliche Betriebe weniger pro Jahr in der Schweiz. Was bedeutet die Entwicklung für die Biodiversität?
Ja, besten Dank für die spannende Frage. Sehr wichtig. Wir sind seit ein paar Monaten jetzt unter 50'000 Landwirtschaftsbetrieben in der Schweiz. Nimmt ja kontinuierlich ab. Und das ist aus meiner Sicht, aus Sicht Naturschutz, ein sehr grosses Problem. Weil was heisst Strukturwandel eigentlich eben jedes Jahr 1'000 Betriebe weniger? Wir gehen ja davon aus, oder ja, man muss davon ausgehen, die Fläche bleibt ja gleich, wo bewirtschaftet wird. Das heisst, wenn jedes Jahr Betriebe aufgeben, werden die weiter wirtschaftenden Betriebe mehr Fläche können bewirtschaften. Aus Sicht Einzelbetriebe ist das erwünscht, weil es gibt eben Geld pro Fläche. Das heisst, mehr Fläche heisst mehr Einkommen, mehr Geld vom Staat. Aber das heisst natürlich auch, wenn ich zum Beispiel 5 oder 10 Hektare mehr muss bewirtschaften, ich habe jetzt sagen wir 20 Hektare gehabt, dann kann ich 5 Hektare vom Nachbar pachten, dazu nehmen, gibt mir mehr Geld, aber die 5 Hektare muss ich auch bewirtschaften. Dann habe ich 25 Hektare zum Bewirtschaften. Ich muss Maschinen dafür haben, ich muss die Arbeitszeit dafür haben. Das heisst, ich muss es so bewirtschaften können, dass das möglich ist. Und das führt zu einem permanenten Druck, die Landschaft so umzugestalten, dass sie auch besser bewirtschaftbar wird. Das passiert im Moment im Berggebiet. Das ist ein Riesenproblem, dass zum Beispiel überall die Kleinstrukturen immer mehr verschwinden. Rändli, Steinhaufen, wo man aus der Landschaft rausnimmt, damit man besser durchfahren kann. Wir haben vorher diskutiert, die Abnahme der Reptilien. Plötzlich haben die Reptilien keinen Lebensraum mehr. Das passiert jetzt permanent im Berggebiet. Dort passiert der Strukturwandel natürlich auch. Das heisst, für die Biodiversität ist das ein Riesenproblem. Das wird nicht thematisiert, nicht diskutiert. Die Landwirtschaftskreise nehmen das so hin, weil sie eben profitieren von dem, aus einzelbetrieblicher Sicht. Aber für den Gesamtsektor finde ich es natürlich fatal, weil was heisst das anders? Der Landwirtschaftssektor ist dran, sich selber aufzulösen. Ich kann ein Beispiel machen, das ich eindrücklich finde. Ich weiss nicht, wie ihr das findet. Aber Pro Natura hat etwa 180'000 Mitglieder. Und der Bauernverband hat eben im Moment unter 50'000 Mitglieder. Also wir sind dreimal grösser als Verband als der Schweizerische Bauernverband. Ist doch eigentlich verrückt, oder? Aber die Bäuerinnen und Bauern, die produzieren unser Essen. Das Essen kommt von denen. Das ist eine ganz wichtige Funktion, die die in unserer Wirtschaft haben, oder? Aber der Sektor ist sich langsam auflösen und niemand redet darüber. Oder ganz wenige Leute reden darüber. Und eben die andere Seite, massiven Einfluss auf Biodiversität. Einen negativen Einfluss auf Biodiversität.
Ich möchte jetzt die Diskussion noch ein bisschen auftun. Du hast schon die Futtermittel angesprochen, die ja die Schweiz massiv importieren muss für die Nutztiere, die hier ernährt werden. Zudem gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge mit der Priska Bauer, wo mir Auskunft geben über die Futtermittelimporte in der Schweiz. Was bedeutet das Anpflanzen von all diesen Futtermitteln, die nachher in die Schweiz importiert werden, für die Biodiversität vor Ort?
Ja, das ist eine Frage, die ich nur aus der Literatur reden kann. Ich bin nie selber in Brasilien oder in Argentinien. Aber man kann ja mit einer einfachen Internetrecherche nachschauen, was das dort heisst. Es gibt x wissenschaftliche Studien dazu, die ganz klar aufzeigen, wie verheerend der Futtermittelabbau dort ist. Es gibt vielleicht eine positive Nachricht, dass das Futtermittel in die Schweiz kommt, immerhin nicht gentechnisch verändert ist. Und zwar, weil man sich eigentlich in der Branche geeinigt hat, also zusammen mit den Grossverteilern, den Produzentinnen, Produzenten und Grossverteilern, dass man nicht GVO, also gentechnisch veränderte Mais oder Soja, also grundsätzlich Futtermittel importieren. Das ist schon mal sehr gut und sehr positiv. Aber trotzdem weiss man, dass unser Schweizer Futtermittel, gerade Soja, von Brasilien kommt. Aus Regionen, die eine riesige Biodiversität hatten und natürlich einen einseitigen monokulturellen Sojaanbau verheerend ist dort. Oder? Also, es sind nachher die gleichen Prozesse, die auch hier in der Schweiz passieren. Dort sind die Felder einfach x-mal grösser als hier in der Schweiz. Aber der Prozess ist eigentlich das Gleiche. Oder? Eine Landschaft, die eine Biodiversität hatte, einen Artenreichtum hatte, wo ich jetzt, neben weil ich nicht vor Ort bin, nicht kann sagen, was dort alles gelebt hat oder in ist gesehen. Natürlich verschwunden ist, weil man einfach nur noch Soja anbaut. Oder? Und dann kommt die ganze Regenwaldthematik dazu, wo man ja schon schaut in der Schweiz, dass es wenigstens nicht direkt gerodetes Land ist. Aber irgendwann kommt man in Gebiete rein, wo man irgendwann gerodet hat. Oder? Und wenn es vor 30 Jahren war, war es halt vor 30 Jahren und nicht jetzt. Oder? Aber es ist ein Boden oder es ist ein Anbau, der sicher früher ganz andere Lebensbedingungen hatte für die Tiere. Und die sind natürlich dort alle verschwunden. Oder? Und mit unserem Fleischkonsum, mit unserem Milchkonsum, sind wir jeden Tag verantwortlich für was dort passiert.
Kommen wir von Südamerika zurück in die Schweiz. In der Schweiz ist es ja so, dass jeder Betrieb, der möchte, direkt Zahlungen bekommen, 7% von seiner Fläche für die Förderung von Biodiversität muss einsetzen. 400 Millionen Franken zahlen also die Schweizer Steuerzahlerinnen und Steuerzahler jährlich an den Bäuerinnen und Bauern allein für die Leistungen zum Schutz von Biodiversität. Wie beurteilst du den Effort, die 7%?
Die 7% sind vorgegeben in der Direktzahlungsverordnung, dass man das muss machen, damit man überhaupt die Direktzahlungen überkommt vom Bund. Das hat man vor gut 20 Jahren hat man das so festgeschrieben. Das war sicher eine Errungenschaft, die ganz wichtig ist. Die Gelder haben einen ganz wichtigen Beitrag im Budget eines Landwirtschaftsbetriebs. Insbesondere von all den Landwirtschaftsbetrieben, die eben wirklich auch Biodiversität ernst nehmen und wirklich dort auch schauen, dass sie die Biodiversitätsförderung vornehmen können. Das Problem dort ist einfach, dass man halt immer noch auf der einen Seite Biodiversitätsförderungsbeiträge auszahlt, also gute Programme hat, oder, die absolut in unserem Sinn sind, auf der anderen Seite immer noch ganz massive schädliche Subventionen hat. Also auf der einen Hand gibt der Bund etwas Gutes oder, für die Biodiversitätsförderung, auf der anderen Hand hat der gleiche Bund Regulierungen, die wieder Biodiversität zerstören. Also ganz ein konkretes, einfaches Beispiel, wenn der Bund Fleischwerbung mitfinanziert, dann ist er verantwortlich für die Massentierhaltung, die wir haben in der Schweiz an vielen Orten, an der Überproduktion von Fleisch und Milch in der Schweiz und schädigt natürlich wieder Biodiversität. Und das ist eigentlich die Schizophrenie an diesem ganzen System. Und da ist man jetzt dran, oder? Die biodiversitätsschädlichen Subventionen, die sind thematisiert worden in einem sehr lesenswerten Bericht von der WSL, das ist die Wald-, Schnee- und Landschaftsforschungsanstalt in Zürich. Da gibt es einen Bericht, der ist vor 2-3 Jahren publiziert worden, und zeigt gut auf, wo überall eben die biodiversitätsschädlichen Subventionen vorkommen. Das ist nicht nur der Sektor Landwirtschaft, das ist auch im Verkehrsbereich, im Bereich eigentlich praktisch überall, wo der Bund auch seine Aktivität hat und finanzielle Mittel oder eine Gesetzgebung hat. Und da hat man die ausgewiesen und jetzt ist eigentlich der Bund aufgefordert, die anzugehen und können, zu eliminieren. Da hat man auch einen ersten Schritt gemacht und hat mal aus unserer Sicht viel zu wenig von diesen Subventionen ausgeschieden, die man angehen will. Das sind sehr viel im Bereich Landwirtschaft. Aber dort ist noch ein sehr weiter Weg zu gehen, bis man wirklich die schädlichen Subventionen auch eliminiert hat.
Wie gesagt, 7% von seiner Fläche muss jeder Betrieb in der Schweiz zur Förderung von Biodiversität zur Verfügung stellen, damit es Direktzahlungen gibt. Neben diesen Direktzahlungen an Landwirtinnen und Landwirte, was macht die Schweiz sonst noch für den Schutz von Biodiversität?
Ja, das ist jetzt eine sehr grosse Frage. Es gibt immerhin eine Strategie Biodiversität, es gibt einen Aktionsplan zur Biodiversität. Also man ist dort dran, man hat sich Ziel gesetzt, die Ziele werden immer auch weiter verschoben, weil man es halt nicht erreicht hat. Oder? Also man hat ein grosses Ziel für 2020. Jetzt hat man ein sehr grosses Ziel für 2030. Oder? Bis 2030 möchte man 30% von der Fläche biodiversitätsfreundlich gestaltet haben in der Schweiz. Es ist jetzt schon absehbar, dass wir das nicht erreichen. Trotzdem ist es wichtig, dass man sich solche Ziele setzt und dranbleibt. Es läuft schon einiges auf der Stufe Politik und Verwaltung, aber es ist wie bei der Klimakrise, es läuft sehr langsam, sehr träge und zu wenig schnell. Also man kann nicht sagen, es läuft nichts, es läuft etwas, aber es läuft sehr, sehr langsam. Ja, sehr harzig aus.
Und ist die Entwicklung so langsam, weil es so klare Gegnerinnen und Gegner gibt, die eine bestimmte politische Funktion besetzen, die Steine in den Weg legen?
Genau, es ist eigentlich relativ einfach, oder? Das heutige System, wenn man das verändern will, führt immer zu Verlierern. Die Verlierer setzen sich zur Wehr und wenn sie eine Mehrheit haben im Parlament, dann gibt es keine Veränderung. Ein gutes Beispiel ist die Reduktion der Tierbestände. Noch ein besseres Beispiel ist die Massentierhaltungsinitiative. Eine gute Initiative, eine Initiative, die visionär ist, die 25 Jahre Umsetzungszeit hat, die absolut machbar ist und wo von breiten Kreisen bekämpft wird. Wo ich muss sagen, absolut nicht nachvollziehbar. Ich bin froh, dass Bioswiss und der Demeter-Verband die Initiative unterstützen. Aber wenn man schaut, die konventionellen Landwirtschaftsverbände wie ein Bauernverband ist vehement gegen die Initiative, wo ich absolut nicht verstehen kann. Weil mit 25 Jahren und mit den Problemen, die wir heute haben, ist das eine Vision, die aufgezeigt wird, die absolut umsetzbar ist.
Ja, auch NutztierhalterInnen behaupten für sich, dass sie sich für Biodiversität einsetzen. Ein sehr bekanntes Beispiel ist ja die Kuh Lovely, die Werbekuh vom Verband Schweizerischer Milchproduzenten. Es gibt seit längerem so die Kampagne mit der Lovely, wo vermittelt wird, dass die Lovely sich einsetzt für Biodiversität, weil sie als Kuh die Weideflächen offen halten und sorgt damit dafür, dass verschiedene Tierarten eine Heimat finden. Würden Kühe in der Schweiz nicht das Gras fressen, würde es grossflächig zur Verbuschung kommen, zur Verwaldung. Und Arten, die auf offene Flächen angewiesen wären, hätten dann folglich kein Zuhause mehr. Was sagst du zu dieser Kampagne vom Verband Schweizerischer Milchproduzenten?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil Pro Natura hat gegen diese Kampagne mit Aussagen dort drin Beschwerden eingelegt bei der Schweizerischen Lauterkeitskommission. Die Antwort liegt in der Zwischenzeit vor. Unsere Beschwerden ist abgewiesen worden. Ja, mit Argumenten, die man muss sagen, sind so nicht nachvollziehbar. Man hat zum Beispiel gesagt, dass Konsumentinnen und Konsumenten verstehen den Kontext von dieser Kampagne. Und was ist der Kontext von dieser Kampagne? Dass natürlich Grundaussagen nicht einfach nur falsch sind. Grundaussagen, die drinnen sind, sind zum Teil richtig, aber eben nur zum Teil richtig. Sie sind dort richtig, wo wir eine standortangepasste Landwirtschaft haben. Also im Berggebiet, ein Landwirtschaftsbetrieb, sagen wir gerade ein Biobetrieb mit seinen Kühen, der im Sommer noch auf die Alp raufgeht, wo Käse produziert wird, wo man Fleisch produziert, ist mitverantwortlich für die Biodiversität, die wir haben, weil ohne Kühe hätten wir dort den Wald, keine Weide. Und mit Wald hätten wir, je nach Wiese, die man eben dort hat, eine tiefere Biodiversität. Also wenn man eine extensivere Wiese hat, hat man eben auf dieser Fläche eine enorm hohe Biodiversität. Oder man hat eben Arten, die im Wald nicht vorkommen. Das heisst, die Kombination von Wiese, Weide und Wald gibt nachher im Gesamten eine hohe Biodiversität. Aber als Grundaussage für die Schweiz, die wir eben vorher schon diskutiert haben, wir haben massiv zu hohen Tierbestand in der Schweiz. Wir sind einer der tierintensivsten Länder in Europa, ist natürlich die Grundaussage so einfach falsch. Weil gerade im Schweizer Mittelland wird dermassen viel Milch produziert, dass man die muss exportieren. Wir haben jedes Jahr etwa 10% Überproduktion. Das heisst, der Schweizer Milchmarkt ist gezwungen, jedes Jahr mindestens 10% von der Menge zu exportieren. Auf Teufel komm raus. Oft auch zahlt mit Steuergeldern, oder? Exportsubventionen, indirekte Exportsubventionen, die direkt hat man abgeschafft, aber indirekt natürlich, weil jeder Betrieb, der Milch produziert, kommt direkt Zahlungen über, ist in einem System drin, wo er weiterhin unterstützt wird. Und von dem her ist Grundaussage, kann man sagen, irreführend, weil zum Teil stimmt es, wenn man es richtig würde machen, wenn man einen Standort anpasst, die Landwirtschaft hat. Aber das haben wir nicht, weil grundsätzlich der Sektor zu intensiv wirtschaftet. Und darum haben wir dort auch eine Klage eingereicht, um zu sagen, hey, so eine pauschale Aussage, dass Milchproduktion oder eben die Kuh Lovely gut ist für die Biodiversität, das stimmt so einfach nicht. Das ist eigentlich eine falsche Information gegenüber den Konsumentinnen.
Dann würdest du anders gesagt, die Aussage treffen, dass die Kühe im Mittelland sogar schlecht sind für die Biodiversität?
Absolut, das ist dort das Thema, das wir vorher dran waren. Die intensive Tierhaltung, Rindviehhaltung, Milchproduktion ist maßgeblich schuldig für die hohe Ammoniakbelastung. Es gibt eine spannende Karte, die findet man bei ProNatura, bei einer Studie, die ich kürzlich veröffentlicht habe. Das ist www.pronatura.ch/Generationenwechsel. Dort findet man eine Studie, wo man die beiden Grafiken auch drinnen sieht. Auf der einen Seite ist die Grafik von der Milchproduktion pro Gemeinde in Liter Milch. Und auf der anderen Seite sieht man die Ammoniakbelastung. Und es ist 1:1 dort, wo man sehr viel Milch produziert pro Hektar, haben wir auch eine hohe Ammoniakbelastung. Ist ja eigentlich logisch, oder? Viel Milch produzieren heisst viel Rinder. Und viel Rinder heisst eben viel Kraftfutterimport, Kraftfutterverfütterung und schlussendlich, eben, wie wir es vorher diskutiert haben, hohe Ammoniakbelastung. Also das ist eigentlich eine 1:1 Relation, oder?
Kommen wir zum Schluss noch auf die Initiative gegen Massentierhaltung zu reden. Angenommen, es gäbe ein Ja zu dieser Initiative, Massentierhaltung in der Schweiz würde abgeschafft werden. Was hat das für Konsequenzen auf die Biodiversität hier in der Schweiz?
Es hat einige Konsequenzen, die nicht gerade sofort sichtbar sind, natürlich, weil man 25 Jahre lang Zeit hat und weil es natürlich sehr stark darauf abkommt, wie nachher das Parlament das würde umsetzen. Trotzdem, ProNatura hat Ja gesagt zu einer Initiative, weil es in die richtige Richtung geht. Bezüglich Biodiversität heisst das, wir haben Tierhaltung, gerade bei den Rindern, eben, die nach Bio-Richtlinien müssten gefüttert werden. Dort haben wir im Moment 5% Kraftfutterlimite drin, wo in der konventionellen Produktion keine Limite besteht. Das heisst, wir hätten ganz klar weniger Kraftfutterimporte, was ein ganz wichtiger Punkt ist. Wir hätten in dem Sinn auch Haltungsbedingungen, wo die Tiere etwas mehr Platz haben, wo die Tiere auch mehr auf die Weide raus können. Und das alles führt dazu, dass man eigentlich gerade bei der Stickstoffbelastung einen Schritt vorwärts könnte machen. Stickstoffbelastung vorwärts machen, das haben wir eben vorher diskutiert, heisst nachher schlussendlich unter dem Strich weniger Stickstoff gleich besser für die Biodiversität. Ja.
Marcel Liner, verantwortlicher Landwirtschaftspolitik bei ProNatura. Merci vielmals, bist du heute Gast gewesen bei mir im Podcast.
Gerne geschehen, danke, Kathrin.
Das war die 13. Episode vom Podcast «Tier und Haltung» von der Tierrechtsorganisation «Tier im Fokus». Wenn euch der Podcast gefällt, dann teilt ihn doch auf euren Social-Media-Kanälen, erzählt euren Freundinnen und Freundinnen davon und vergebt Sternchen und Likes auf den Podcast-Plattformen. Habt ihr Feedback oder Anregungen, dann schickt mir doch ein Mail an podcast@tier-im-fokus.ch. Wer stimmberechtigt ist, sollte das Abstimmungskuvert schon bekommen haben. Vergesst also nicht, es rechtzeitig zurückzuschicken oder am 25. September direkt an die Urne zu gehen. Merci, seid ihr heute dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal.